Was natürlich immer wichtig für uns ist als großer Vermögensverwalter, sind natürlich die Assets under Management. Das ist jetzt keine Kennzahl in dem Sinne, aber wenn der Fonds zu klein ist, kommen wir da nicht rein. Wir wollen nicht der größte Anteilseigner des Fonds sein. Man muss halt auch immer ein bisschen überlegen, warum habe ich denn den Titel im Portfolio? Gold ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil den hatte man früher ja eigentlich immer eher so als Krisenbaustein im Portfolio. Und durch diesen Hype im letzten Jahr hat es ja diesen Charakter irgendwie völlig verloren. Was ich an der heutigen Zeit schön finde, ist, dass man eigentlich für und mit dem Kunden Fonds auswählen kann.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph.
Hey Malte.
Christoph, ich hatte Besuch von Rebecca Haller von der Warburg Bank.
Ja, die kenne ich.
Die ist ja sowas wie die Türsteherin des Fondsvertriebs für die Warburg.
Genau, das kann man so sagen. Wir haben ja hier auch immer mal Asset Manager, die über ihre Produkte sprechen, über ihre Strategien oder Portfolien. Und die wollen natürlich alle am Ende, dass ein Fondsselektor auf der anderen Seite des Tisches, wo ja dann Rebecca sitzt, ihre Produkte auswählt.
Richtig. Und dann gibt es natürlich immer so quasi die Standardkategorien, Laufzeit, wie lange ist der schon auf dem Markt, Tracking Error, hat der ein großes Volumen. Im Endeffekt ist ja besonders wichtig, weil wenn Banken da reingehen oder Großinvestoren, dann wollen die ja nicht gleich auf einen Schlag der größte Investor sein. Und wir haben ja davor auch ein bisschen mit Rebecca gechattet und sie meinte halt auch, weißt du, weckt mich nachts um drei zum Thema Fondsselektion, kann ich immer was sagen.
Und habt ihr das Gespräch nachts um drei geführt?
Nein, haben wir nicht, hätte man mal machen sollen, einfach so um 3 Uhr kurz durchklingeln. Nein, wir haben das hier geführt anlässlich eines Redaktionsbesuches und es ist schon ganz interessant, weil du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und du siehst ja auch, was für Themen und Trends und irgendeine neue Sau wird immer durchs Dorf gejagt. Also es ist schon nicht ganz einfach für jemanden, der irgendwie dieses Universum von 10, 15, 18.000 Fonds zu überblicken.
Wobei ich sagen muss, die meisten Selektoren, wenn ich sie treffe, sind erstaunlich unbeeindruckt von diesen ganzen Marketing-Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Völlig, sie auch. Völlig unbeeindruckt und sie hat auch über irgendeine Cash- und Liability-Geschichte damals promoviert. Also sie geht da sehr nüchtern und mit der nötigen Analysekraft ran. Aber ich glaube, sie weiß auch schon, welche ganz besondere Stellung sie halt auch gerade für Vertriebskollegen und Kolleginnen im Asset Management hat.
Absolut spannendes Thema, ist auch sicherlich für den ein oder anderen Privatinvestor, wenn der hier zuhören sollte, interessant. Einfach mal wie ein Profi Fonds auswählt, worauf die gucken. Ein Kriterium sind ja auch die Morningstar-Sterne. 5 Morningstar-Sterne sagt ja auch immer noch was aus. Also im Rückblick ist das dann ja mal betrachtet. Wenn wir hier schon über Sterne sprechen, 5 Sterne, dann am besten auch für unseren Podcast. An der Stelle gleich mal ein bisschen Eigenwerbung, damit wir hier weiter gute Gäste einladen.
Dafür verlangen wir ja auch keine Performance-Fee.
So ist es.
Darüber haben wir allerdings auch gesprochen, das möchte ich noch nachschieben. Es gibt ja immer wieder die Kostendebatte und die haben wir im Gespräch auch geführt. Ich finde aber auch, dass wer richtig exorbitante Performance abliefert, der darf dafür auch kassieren. Das sieht sie auch so, nur manchmal funktioniert das halt mit recht schrägen Modellen und dann ist sie da dagegen.
Zumal ja die Performance am Ende nach Kosten in der Regel ausgewiesen wird.
Genau.
Also insofern ist die Debatte, gehe ich auch mit, dass die manchmal ein bisschen schräg geführt wird, aber es gibt ja auch sehr viel Kreativität mit irgendwelchen Fees, die noch wieder eingeführt werden, wo man dann für mehr Rendite und die mehr Rendite wird irgendwo, keine Ahnung, gefühlt beim Euribor angesetzt. Also da gibt es schon sehr viele komische Modelle, aber ich würde mal sagen, wir hören da mal rein, oder?
So ist es. Gute Unterhaltung. Rebecca, wir sprechen über Fondsselektion und als ich dir vor 3 Tagen dazu eine E-Mail schrieb, schriebst du, jo Malte, das können wir machen, zu dem Thema kannst du mich um 3 Uhr nachts wecken. Jetzt stelle ich mir das mal bildlich vor, ich fahre dann nach Sittensen raus im Dunkeln, muss aufpassen, dass da kein Reh von links nach rechts über den Weg läuft, klopf bei euch an der Tür, weck dich. Was erzählst du mir denn dann über Fondsselektion?
Dass ich das total gerne mache, dass das ein super spannendes Thema ist und ich finde, dass man da auch ganz viel für einen Kunden tun kann, weil da kann man ganz viel falsch machen und da kann man ganz viel richtig machen und ich finde, das macht das Ganze so attraktiv. Also ich sag mal so, wenn man vor 15 Jahren bei irgendeiner Person, die man in der Fußgängerzone trifft und sagt und dann noch das Glück gehabt hat, dass sie schon mal am Kapitalmarkt angelegt hat und einen Fonds hat, dann waren es oft Sachen, die einem da von irgendeinem Bankberater reingedrückt wurden, wo eigentlich der Bankberater am meisten von hatte und nicht der Kunde. Und was ich an der heutigen Zeit schön finde, ist, dass man eigentlich für und mit dem Kunden Fonds auswählen kann. Also man tut das nicht mehr, das ist ja auch der Regulatorik geschuldet, man tut das nicht mehr, weil man irgendwie noch ein Eigeninteresse dran hat, sondern man tut das, weil man dem Kunden wirklich was Gutes tun will und eigentlich der Meinung ist, dass das halt auch das Beste ist, was man gerade für das Portfolio des Kunden machen kann. Und deswegen finde ich das Thema so spannend, ja.
Mein geschätzter Co-Host Christoph, der testet für T-Online und für den Stern gerne sehr gute Restaurants oder auch mal Cocktailbars.
Ja.
Was bringst du denn für ein Mindset mit, wenn man quasi Fonds nicht testet, aber dann doch selektiert?
Ich habe halt den Anspruch, dass man da sehr breit rangehen muss. Also man muss das halt einmal quantitativ sehen. Also man muss sich wirklich ganz nüchtern Zahlen angucken. Wir machen da auch immer nochmal eine eigene Analyse. Also wir verlassen uns da nicht darauf, was Morningstar sagt oder wer auch immer, sondern wir gehen wirklich los und gucken uns wirklich die reinen Datenzeitreihen an, die die Fonds generieren. Und schauen, was machen diese Fonds eigentlich? Also das ist halt die eine Seite der Medaille. Und natürlich ist es aber auch ein ganz qualitatives Thema, wo man wirklich mit den Managern sprechen muss, wo man wirklich gucken muss, was machen die da gerade und passt das dann auch wiederum in das Portfolio, in das ich das da jetzt gerade reinkaufen möchte.
Welche drei Kennzahlen schaust du dir immer als erstes an, wenn ein neues Produkt bei dir auf dem Tisch landet?
Ja, das ist auch wieder, das ist eher breit zu sehen. Also was natürlich immer wichtig für uns ist als großer Vermögensverwalter, sind natürlich die Assets under Management. Das ist jetzt keine Kennzahl in dem Sinne, aber wenn der Fonds zu klein ist, kommen wir da nicht rein. Wir wollen nicht der größte Anteilseigner des Fonds sein. Das heißt, für uns ist es immer extrem wichtig, wie viele Assets dieser Fonds hat. Dann ist es für uns auch immer nochmal wichtig anzugucken, wie groß ist der Information Ratio. Aber nicht der Information Ratio zu irgendeiner Benchmark, den der Fonds bestimmt, sondern zu einer Benchmark, die wir selbst quantitativ bestimmen. Also wir versuchen, ja, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Das heißt, wir gucken wirklich, wenn der Fonds sagt, er ist ein Infrastrukturfonds, dann würden wir nicht anfangen, ihn mit allen zu vergleichen, die das auch sagen, sondern wir lassen wirklich die Zeitreihe sprechen. Das heißt, wir gucken uns die Renditezeitreihe des Fonds an und lassen unsere Programme quasi Fonds finden, die dazu passen. So haben wir dann aber einen breiten Basket an Fonds und diese Fonds sind dann halt auch unsere Vergleichsbenchmark, zu der sich der Fonds vergleichen muss im Sinne von einem Information Ratio. Und nur wenn er da halt auch wirklich gut ist, ist er für uns halt auch, gehört er zu uns, zu den Fonds, die wir uns dann halt auch qualitativ weiter angucken. Das geht natürlich nur mit einer gewissen Historie. Das heißt, für uns ist eine Historie auch wichtig. Also wie lange ist der Fonds am Markt? Eine kurze Historie heißt nicht, dass wir gar nicht in ihn investieren, aber da gibt es halt dann einen Abschlag, weil wir halt oder er sich halt nicht im gleichen Zeitraum wie andere Fonds halt messen musste mit dem, was er macht.
Auf die Gefahr hin, dass uns jemand zuhört, der von dem Thema nicht so viel Ahnung hat wie du und ich auch ein bisschen. Was ist Information Ratio?
Also es geht halt nicht nur um die Rendite, die ein Fonds macht, sondern man schaut sich die Rendite in Relation zu einer Benchmark, also einem Vergleichsindex an, der halt die gleichen Höhen und Tiefen, sag ich mal, mitnimmt wie der Fonds, der investiert ist an der Stelle.
Wann qualifiziert sich oder disqualifiziert sich ein Fonds für dich sofort?
Ja, qualitativ hatte ich das jetzt ja gerade über diese Kennzahlen eigentlich schon gesagt. Also Assets under Management, sehr kurzer Investmentzeitraum und dann schlechter Vergleich zu einer Benchmark. Quantitativ sind es vor allen Dingen Kosten. Also Kosten sind natürlich immer ein Thema. Vor allen Dingen intransparente Kostenstrukturen. Das heißt, wenn man es gibt immer Fonds, die noch Performance-Fees mit drin haben oder Fees, wenn man rein oder rausgeht aus dem Fonds. Das sehen wir eigentlich sehr ungern. Dann Managerwechsel sind immer ein Riesenthema. Also wenn es ein Teamansatz ist und es viele Portfolio-Manager gibt, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber es gibt halt auch immer noch Fonds, die wirklich nur von 1-2 Menschen gemanagt werden. Und wenn da natürlich einer der beiden geht, ist das ein ganz wichtiges Thema. Und da muss man dann wirklich genau hinschauen, was sind die Gründe, wie wird es mit dem Fonds weitergehen. Und da gehen wir dann halt auch oft raus, ja.
Wir bewegen uns ja im Fachjargon, eine Tracking-Differenz, Tracking-Errors, TER, du hast gerade über die Gebühren besprochen. Was davon ist in deiner Praxis wirklich entscheidend und was wird eher überbewertet?
Ja, der TER, finde ich, ist extrem wichtig. Also der ist auch immer wichtiger geworden ich sagte ja gerade, man will eigentlich ja mit einem Fonds erstmal einen Mehrwert im Portfolio schaffen und wenn da halt die Kosten zu hoch sind, geht das nicht. Und da bewegen wir uns aber auch, finde ich, in der Branche momentan in die richtige Richtung. Also dadurch, dass ETFs oder aktive ETFs und solche Themen immer relevanter werden, gibt es natürlich da jetzt auch einen gewissen Preiskampf nach unten. Das ist, kann aber ja eigentlich nur im Sinne des Kunden sein. Also ich sehe das erstmal positiv. Das heißt, und der Tracking-Error ist halt auch wieder was, das trifft halt vor allen Dingen ETFs und das ist eigentlich auch eher etwas, was früher wichtiger war als heute, weil früher gab es halt den ETF und der ETF hat den MSCI World abgebildet und da hat man dann sich den Tracking-Error angeguckt. Aber heutzutage kriegen das eigentlich alle sehr, sehr dicht hin, wenn sie diesen Index abbilden. Das Problem ist heutzutage eher, dass sich jeder seinen eigenen Index ausdenkt und den natürlich super abbilden kann, aber dann fehlt halt auch der Vergleich. Also ich finde nur, weil irgendwo ETF draufsteht, zu sagen, gut, das wird schon, der Index wird schon gut abgebildet, ist halt eigentlich zu kurz gedacht. Wichtiger ist dann eigentlich doch wieder wie bei einem aktiven Manager zu schauen, was trackt ihr denn da eigentlich oder was ist denn da eigentlich in dem Index drin? Und nur weil der Index jetzt irgendwie einen tollen Namen hat, macht er denn eigentlich wirklich was anderes als der Nasdaq oder als der Eurostox oder sowas? Also da ist eigentlich der wichtigere Punkt zu schauen, was ist eigentlich drin?
Was spricht gegen Performance Fee, wenn einer wirklich es schafft, über Jahre hinweg immer wieder die Lampen auszuschießen und eine gigantische Performance hinzulegen, wie es teilweise ja Hedgefondsmanager in den USA schaffen? Warum darf der sich nicht einfach auch ein richtig großes Stück vom Mehrwert abschneiden, wenn beim Anleger immer noch genug ankommt?
Das darf er auch. Ich sag mal so, da habe ich jetzt per se gar kein Problem mit. Es gibt halt bloß nur Konstruktionen, die sagen, das darf er immer. Also sobald die Rendite positiv ist, darf er eine Performance-Fee nehmen. Oder es gibt dann aber auch Konstruktionen, die sagen, okay, wenn ich einen gewissen Schwellenwert erreicht habe, der über einem Index liegt und das zum ersten Mal, dann darf ich diese Performance-Fee nehmen. Das finde ich ist gerechtfertigt. Das kann man so machen, also wenn es zumindest dann im Vergleich wirklich der bessere Fonds ist. Aber die Konstruktion macht es dann halt aus, ja.
Wie oft fliegt ein Fonds raus, den du mal ausgewählt hattest? Und was ist da einer der häufigsten Gründe?
Oft ist es bei uns wirklich eine Änderung in der Asset Allocation. Also gar nicht, dass uns der Fonds nicht mehr gefällt, sondern dass wir halt sagen, wir machen radikalen Wechsel im Regime oder wir sind sektoral anders unterwegs. Das Investment passt gerade nicht mehr in unserer Meinung nach von der taktischen Seite oder überhaupt von der außer Asset Allocation Sicht bei uns ins Portfolio. Also dann kann ein Fonds mal rausfliegen, aber oft sind die wirklich sehr, sehr lang bei uns im Portfolio, wenn wir sie selektieren. Also wenn wir sie als langfristiges Investment aussehen. Wenn wir in der Taktik unterwegs sind, greifen wir auch oft auf ETFs zurück und die wechseln wir halt auch relativ häufig. Aber einen aktiven Fonds wählen wir halt schon mit einem etwas langfristigeren Fokus aus. Und die haben wir dann auch eigentlich sehr lange im Portfolio und werden dann, wenn eher aufgrund einer taktischen, einer Asset Allocation Entscheidung herausgenommen. Oder es passieren halt Themen, über die wir gerade gesprochen haben, dass der Manager wechselt oder dass Dinge in der Richtung halt uns dazu führen, dass wir was ändern müssen. Das passiert aber wirklich nicht so oft bei uns.
Du erwähntest gerade einen sektoralen Wechsel. Davon erleben wir ja in einer unglaublichen Geschwindigkeit allein über die vergangenen 12 Monate. Gold kann interessant gewesen sein, Defense ist interessant, viel Energie ist interessant, Infrastruktur ist jetzt interessant. Sind das sektorale Wechsel, die mit einer Geschwindigkeit stattfinden, die dir sehr viel Neues bereiten oder ist das Business as usual und das lässt man an sich vorbeiziehen?
Ich glaube schon, dass es, also in den letzten Jahren ist es schnelllebiger geworden. Das ist schon so. Aber man muss halt auch immer ein bisschen überlegen, warum habe ich denn den Titel im Portfolio? Gold ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil den hatte man früher ja eigentlich immer eher so als Krisenbaustein im Portfolio. Und durch diesen Hype im letzten Jahr hat das ja diesen Charakter irgendwie völlig verloren. Und man muss eigentlich eher jetzt ein bisschen gucken, ist Gold eher so in einer Blase, die nochmal runtergeht und einem mehr Wohler beschert, als man möchte. Wir hatten Gold nicht im Portfolio als Investment, deswegen haben wir das halt auch nicht gespielt. Aber ja, es gibt schon ein paar Assetklassen, wo das so ist, ja.
Rebecca, bei Schwellenländern setzt du meines Wissens nach bewusst auf aktive Strategie, weniger auf ETF. Wo merkst du denn da, dass jemand einen echten Mehrwert geliefert hat oder dass er vielleicht einfach nur Glück gehabt hat?
Auf jeden Fall in der langfristigen Betrachtung. Also wir stellen, also wenn man sich zum Beispiel einmal anschaut, wenn man alle in Deutschland zugelassenen Produkte, die Emerging Markets abbilden, übereinander legt und da einfach mal so ein Trichter drumherum bildet, dann ist es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass da, wenn man in die Mitte den Index legt, der nicht in der Mitte liegt. Also es liegen deutlich mehr Produkte über dem Index als drunter. Und das ist, finde ich, für mich immer schon der erste Indikator, okay, ein Markt ist ineffizient oder ein Markt kann durch aktives Management Mehrwert erzielen. Weil wenn man das Ganze zum Beispiel für den S&P 500 macht, also alle Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, nimmt, die auf dem S&P 500 gehen, da ist der Index fast ganz oben. Das heißt, es gibt kaum Fonds, die über eine lange Zeit diesen S&P 500 outperformen haben. Und das ist für mich eigentlich dann direkt der Indikator zu sagen, naja, dann ist eigentlich ein ETF das bessere Instrument, hier ranzugehen, weil es anscheinend langfristig sehr schwierig ist, diesen Markt zu schlagen. Aber bei den Emerging Markets ist das, oder auch den Frontier Markets, ist das sehr frappierend zu sehen, dass es eigentlich sehr, sehr wenige gibt, die es langfristig nicht geschafft haben, den Index zu schlagen. Und da ist natürlich Informationsasymmetrie genau das richtige Stichwort. Es ist halt, in diesen Märkten sind die Unternehmen nicht so gut gecovert. Es gibt halt auch von der Regulatorik nicht so viele Vorgaben. Das heißt, es ist wichtig, zu den Unternehmen zu gehen und mit ihnen zu reden, zu schauen, okay, steht die Fabrik, von der Sie sprechen, wirklich da? Was produzieren die denn genau? Da ist es dann extrem wichtig, halt auch die lokalen Gegebenheiten zu kennen, die Sprache zu sprechen. Und all das kann ein Index natürlich nicht leisten. Also der sieht halt, wie groß ist das Unternehmen, also im meisten Fall. Und dementsprechend hat er halt dann ein Gewicht im Index. Und wenn man da dann halt auch wirklich unterwegs ist und mit den Menschen redet oder vor Ort analysiert, das ist da der klare Mehrwert, der da gegeben ist, ja.
Du sprachst eingangs auch über eine qualitative Bewertung und auch am Ende über den Portfolio-Manager oder die Portfolio-Managerin. Du hast zwei vergleichbare Produkte, Investmentlösungen und du triffst die jeweiligen Manager oder Managerinnen. Was muss da jemand mitbringen, damit du ihn oder sie bevorzugst?
Also ich finde, es muss ein überzeugendes Gesamtkonzept sein. Also wenn ich das Gefühl habe, der Manager steht komplett hinter dem, was er tut, also brennt dafür, diese Unternehmen auszuwählen, hat genau vor Augen, was er macht, also genau wie du eingangs fragtest oder sagtest, dass ich gesagt habe, man kann mich nachts wecken und fragen, warum ich das so tue, das erwarte ich eigentlich auch von dem Fondsmanager. Also dass er genau weiß, warum er was im Portfolio getan hat, dahinter steht, dafür brennt. Und wenn er das halt rüber oder sie das da rüber transportieren kann, dann ist das für mich auch ein guter Fonds. Und meistens, wenn man jetzt zwei Manager spricht, hat man bei einem dann mehr das Gefühl und bei einem weniger. Also das wäre dann wahrscheinlich nachher der ausschlaggebende Punkt, weil wenn man sagt, alles andere ist gleich, ne? Ja.
Die Persönlichkeiten von Portfolio-Managern sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die haben sicherlich das Zeug auch ein Stück weit präsentieren und als Rampensau überzeugen zu können. Andere sind sehr tief und nerdy in der Wissenschaft quasi gefangen. Wie kriegst du die denn geknackt? Oder anders, wie holst du jemanden von der Bühne runter und sagst, so, jetzt erzähl mir mal dein Geschäft?
Ich finde, das ist, also gerade deshalb ist ja das persönliche Gespräch so wichtig, weil man kriegt das raus. Also wenn jemand das nur als Rampensau spielt, dann, das finde ich, da hat man dann, wenn man auch wirklich Detailfragen stellt, merkt man, wie das so ist. Und wenn jemand, ich sag mal, wie du es gerade sagtest, eher der Nerd ist, dann ist er sozusagen, was das Thema angeht, sowieso eher auf meiner Seite. Also wir sind ja auch eher quantitativ getrieben und da kann ich dann eigentlich viel besser analysieren, was er denn jetzt gerade ja, für Themen hat an der Stelle.
Rufen dich Portfolio-Manager an oder Vermögensverwalter und sagen, Frau Dr. Haller, ich hätte hier mal was für Sie, darf ich Ihnen das mal schicken?
Natürlich.
Also, was sagst du dann?
Ich sage immer, unser Prozess sieht so aus, dass wir quantitativ unterwegs sind und erst schauen, wie gut ist dein Fonds und dann kommt halt eigentlich der Part, aber natürlich habe ich auch diese Anrufe und ich schaue mir die auch an, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die dann tatsächlich selektiert werden, ist bei uns sowieso nicht so groß. Ich finde, das ist auch sowieso etwas, was sehr verkannt wird. Also wenn man quasi matcht, wie viele Kontakte ich zu Fondsmanagern täglich habe und wie viele Fonds wir dann tatsächlich kaufen, das ist ein sehr großes Ungleichgewicht natürlich, ne?
Also eher desillusionierend für Talente.
Ja, was heißt desillusionierend? Aber ich glaube, es ist halt, natürlich verstehe ich halt auch, dass jeder seinen Fonds gerne bei uns platzieren möchte, aber ich kann jetzt nicht, weil ich jedes Thema spannend finde, bei uns mit ins Portfolio aufnehmen. Da gibt es halt ja auch Rahmen. Wir konstruieren ja ein Portfolio und das muss ja miteinander harmonieren. Und nur weil ein Fonds vielleicht ein gutes Thema hat, was auch ein guter oder eine gute Investment-Story hat, muss aber ja auch im Portfolio-Kontext funktionieren. Und dann ist es vielleicht auch was, was man sagt, okay, das ist super spannend, aber es passt gerade nicht. Vielleicht können wir uns in 2 Jahren nochmal zusammen telefonieren und wie es dann ausschaut, ja.
Trotzdem final mal recht banal runtergebrochen. Rebecca sucht den Superfonds. Wer muss denn da bei dir anrufen aktuell? Was würdest du denn sehr gerne mal quasi sezieren?
Also wer bei mir gerade anrufen muss, also das finde ich sowieso immer schon schwierig, wenn bei mir angerufen wird und gesagt wird, ich habe hier den Superfonds. Also ich glaube, es ist eher so, dass wenn wir unterwegs sind und gucken, es oft die Themen sind, die so ein bisschen abseits vom Mainstream sind. Also sei es zum Beispiel auf der Rentenseite. Catbonds ist, finde ich, ein Thema, wo man nicht sofort drauf kommt, aber was halt immer eine gute, stabile Rendite fürs Portfolio bietet. Wir haben Defensive Tech schon relativ lange im Portfolio. Das ist halt auch was nicht immer super läuft, aber halt auch ein bisschen Stabilität ins Portfolio bringt. Und was gerade so die Hypes sind, das ist ja eh immer klar. Und da ist ja auch immer wirklich die Frage, wie langfristig ist das gerade? Oder setzt man an der Stelle vielleicht doch wieder auf den ETF, um das Thema kurzfristig zu spielen und dann aber auch kurzfristig wieder rausgehen zu können?
Schaust du manchmal in deine Selektionshistorie rein und siehst, okay, da hätte ich das besser machen können oder da lag ich genau richtig?
Ja, natürlich. Also das ist ja ganz oft so, dass man sich manchmal fragt, okay, bin ich da zu spät reingegangen in das Thema oder waren wir hier an der Stelle zu früh? Das ist ja ganz normal, aber ich glaube, das Thema hat jeder. Und da ist es dann aber auch jetzt nicht unbedingt gut, sich da in der Vergangenheit festzubeißen, sondern wir müssen ja immer eigentlich nach vorne schauen und sagen, okay, wie können wir Stand heute versuchen, uns wieder gut aufzustellen für den Kunden.
Wie siehst du denn mal ein paar Jahre nach vorne geschaut, eine Industrie, die aktuell im Spannungsfeld ist zwischen ETF, verhältnismäßig beliebigem aktiven Management und einer Private-Markets-Diskussion um semi-liquide Investmentlösungen? Wo bewegen wir uns denn deiner Meinung nach hin?
Ja, das Thema aktive ETFs wird immer größer werden. Also ich vermute auch, dass das in irgendeiner Form die jetzigen UCITS oder normalen Investmentfonds ablösen wird. Also dass wir in ein paar Jahren, wird jeder Fonds wahrscheinlich täglich börsenhandelbar sein. Und momentan sind, das hatte ich ja eben schon gerade gesagt, momentan sind wir eher in der problematischen Lage, dass viele denken, das ist ein ETF, der folgt einem Index und dabei ist es gar nicht mehr so. Also entweder ist der Index customized für genau den ETF oder es ist halt schon eine aktive Strategie, die in den ETF-Mantel gegossen wurde. Also da finde ich, wird es sogar noch viel wichtiger, dass man Vorauswahl macht und auch wirklich mal unter die Motorhaube guckt. Also ich glaube, genau, auf deine Frage nochmal, in den nächsten Jahren wird viel oder alles im ETF-Mantel sich abspielen, was es für den Retail-Kunden aber wieder deutlich schwieriger macht. Und genau das Thema ist halt auch bei den LTIF. Also LTIFs sind halt einfach ja langfristige Investitionen. Die sind nicht liquide. Also selbst wenn sie jetzt in eine liquide Hülle gegossen wurden, muss man sich davon verabschieden, dass man da jeden Tag rein und raus kann. Und das ist, finde ich, auch extrem problematisch, dass das aktuell so von Neobrokern suggeriert wird. Also dass man halt wie im Supermarkt sich eine Tüte Chips kaufen, kann man sich jetzt mal eben den LTIF kaufen und morgen kann der auch wieder weg. Also das, finde ich, ist halt momentan eigentlich eher ein Problem, dass das so breit getreten wird, weil das ist halt nicht für jeden Kunden was. Also die Hülle LTIF selbst ist eine super Erfindung und finde ich halt auch für Portfolien eine gute Beimischung. Aber wenn halt suggeriert wird, das ist der neue ETF, dann ist das wirklich schwierig und gerade halt auch für, ist was man mit einem Berater machen muss, also oder mit einem Vermögensverwalter. Einfach loszuziehen und sich ein LTIF einzukaufen, das kann gut gehen, aber meistens ist das wahrscheinlich nicht die beste Lösung für einen Kunden. Und deshalb ja, bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also ob die Hülle LTIF zum Fliegen kommt, wie der ETF, also mit dem sie ja oft verglichen wird, oder ob das halt dann doch der Rohkrepierer wird, wie LTIF 1.0. Also das wird nochmal spannend zu sehen sein. Diese Entwicklung mit den Neobrokern finde ich halt kritisch. Die Entwicklung bei der ETF-Seite, dass es halt mittlerweile viele Lösungen halt auch im ETF-Mantel gibt, finde ich gut, aber mit dem Disclaimer, dass man halt wirklich unter die Motorhaube gucken muss und dass es dann halt auch wichtig ist zu schauen, was wird in der Hülle gemacht. Genau, aber die Kostenentwicklung, die, die damit einhergeht, die begrüßen.
Was haben Gabor Steingart, Philipp Jessen und Philipp Vorn dran gemeinsam? Nein, nicht den Vornamen, gut zwei von ihnen schon. Alle drei stehen am 16. und 17. September als Keynote-Speaker beim 40. Private Banking Kongress in Hamburg auf der Bühne. Ihr dürft sie löchern, bis die Mikros glühen. Wir haben Investorenpanels und Netzwerke, bei denen man tatsächlich Leute kennenlernt, statt Visitenkarten zu sammeln. Wir feiern mit allen aus dem Wealth Management, dem Private Banking und dem Family Office Geschäft. Meldet euch an unter www.private-banking-kongress.de. Wir sehen uns in Hamburg und wir freuen uns schon heute. Abschließend, Rebecca, wenn man vor 20 Jahren unter eine Motorhaube geguckt hat, bei einem Mercedes oder so, da reichte ein Schraubenschlüssel und man konnte das irgendwie beheben oder austauschen, das Teil. Heute musst du eine Motorhaube öffnen und wahrscheinlich dann digital auslesen. Wird dein Job komplexer oder beliebiger werden künftig?
Ich glaube schon, dass er sich ein bisschen wandeln wird, aber nicht, dass er einfacher wird. Also ich einfach genau aufgrund der Tatsache, dass es immer mehr Produkte gibt, die sich dann irgendwas nennen, was sie möglicherweise gar nicht sind. Es ist wichtig, wirklich zu schauen, okay, was wird denn da jetzt eigentlich gemacht? Wie verändert sich das? Wie verändern sich Gewichtungen? Da muss man genauer schauen. Und die Tools, die jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt haben, sind natürlich super hilfreich. Also man kann halt deutlich effizienter Portfolien analysieren und aufbrechen. Also sagen, hier ist mein Portfolio mit 10 ETFs. Was ist denn eigentlich wirklich drin? Das finde ich ist total wichtig. Das war früher extrem anstrengend. Das geht heute viel, viel einfacher. Aber das hilft einem ja auch einfach nur an der Stelle, um dann noch weiterzugehen. Also früher war es extrem anstrengend, zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, wie sieht denn das 10 ETF-Portfolio aus, wenn wir alle ETFs aufbrechen? Aber heute kann man das mit 3 Klicks machen und kann dann aber weitergehen und sagen, okay, wie kann ich das denn anders kombinieren? Was gibt es da für Varianten? Wie können wir das eventuell noch besser aufstellen?
Das private Vermögen von Rebecca Haller ist strikt nach Selektionsliste aufgestellt oder auch mal wild was ausgesucht?
Das langfristige Investment ist tatsächlich wirklich schon auch nach meinen Kriterien ausgesucht. Dass man zwischendurch ein bisschen Spielgeld in die Hand nimmt und mal, keine Ahnung, doch mal ein Krypto irgendwo kauft, ist, glaube ich, auch klar, dass man in dieser Branche das macht. Allerdings würde ich das halt nie mit einem relevanten Geldbetrag machen.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Rebecca.
Bitte sehr, hat mir Spaß gemacht.
Danke.